Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 für Sie am Mikrofon Daniel Heinrich. US-Präsident Donald Trump hat Corona. Und jetzt? Die politischen Implikationen, welche Auswirkungen die Nachricht auf den Wahlkampf in den USA haben wird, unter anderem, das bespreche ich gleich in dieser Sendung mit unserer Korrespondentin in Washington. Im wieder aufgeflammten Konflikt um die von Armenien besetzte Region Bergkarabach in Aserbaidschan im Kaukasus hat Armenien nun zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert. Unser für die Region zuständige Korrespondent bringt uns gleich auf den neuesten Stand. Die Auseinandersetzung war auch Thema auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Es war bei weitem nicht das einzige Thema, die Einzelheiten gleich. Innenpolitisch in Deutschland gerät CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer immer mehr unter Druck. Vor allem die Opposition glaubt dem CSU-Politiker in seinen Aussagen im Untersuchungsausschuss zur geplatzten Pkw-Maut nicht. Die Einzelheiten aus Berlin gleich in dieser Sendung. Am Anschluss an die Sendung folgt wie immer der Hintergrund. Thema heute: Leben am anderen Ende der Welt. Warum Frieden im Südsudan so schwierig ist. Beginnen wollen wir die Sendung allerdings in den USA. Das Land befindet sich mitten im Wahlkampf. Erst vorgestern hat es eine denkwürdige Fernsehdebatte zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden gegeben. Thema unter anderem das, so der Vorwurf Bidens, Missmanagement Trumps in der Corona-Krise. Vor diesem Hintergrund schlug die Nachricht heute regelrecht wie eine Bombe ein. Der US-Präsident selbst ist positiv auf das Virus getestet worden. Ich bin nun verbunden mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Frau Simon, zunächst zum Gesundheitsaspekt. Was wissen Sie denn darüber, wie es dem US-Präsidenten geht?
Was wir bis jetzt erfahren haben, Herr Heinrich, ist, dass der Präsident wohl leichte Symptome hat. Das hat der Arzt des Weißen Hauses so erklärt. Das sagte vor gut einer Stunde auch Mark Meadows, der Stabschef im Weißen Haus. Die New York Times hatte zuvor von Symptomen wie bei einer Erkältung berichtet. Auch Frau Trump, Melania Trump, scheint es einigermaßen zu gehen. Und die Darstellung des Weißen Hauses insgesamt und auch des Stabschefs geht dahingehend, der Chef ist nicht schwer erkrankt. Er hat sich als erstes nach der Lage der Wirtschaft in den USA erkundigt. Er arbeitet weiter in Quarantäne. Ein bisschen Business as usual und Beruhigung natürlich, weil, wie wir ja wissen, die Märkte haben sehr, sehr empfindlich reagiert nach Öffnung der Wall Street. Und da ist sicher auch das Interesse groß, da die schlechten Auswirkungen in Grenzen zu halten.
Sie haben es angesprochen, Frau Trump, Melania ist auch erkrankt. Gibt es denn noch weitere Betroffene im engeren Zirkel des Weißen Hauses?
Also der Vizepräsident Mike Pence, der Außenminister Mike Pompeo, beide haben negativ getestet. Auch Ivanka Trump und Jared Kushner sowie Trumps Sohn Barron, der auch im Weißen Haus lebt, sind alle negativ. Aber es gibt natürlich jede Menge Mitarbeiter. Hope Hicks, die Mitarbeiterin, von der als erste gestern durch Bloomberg bekannt wurde, dass sie krank ist, die eng mit Donald Trump in dieser Woche zusammengearbeitet hat, die ist positiv und der geht es wohl auch nicht so gut. Aber wer ansonsten jetzt noch positiv sein könnte, und der Stabschef sagte, man gehe davon aus, dass es noch mehrere Mitarbeiter sein würden, das weiß man nicht, denn Donald Trump hat ja ein volles Programm gehabt diese Woche. Er hat sogar nach der Erkrankung von Hope Hicks noch gestern Termine gemacht, wie einen Flug nach Bedminster in New Jersey zu einem Wahlkampfauftritt. Er hatte Dienstagabend sein TV-Duell mit Joe Biden, wo er sich noch darüber lustig gemacht hat, dass Biden immer Maske trägt. Er hat auf dem Flug viele Leute getroffen. Er hatte einen Wahlkampfauftritt. Insofern alles offen. Er hat ja auch Richterin Amy Coney Barrett getroffen. Die soll neue Richterin am obersten Gericht werden. Und ihre ganze Familie gemeinsam mit seiner Frau. Er hat den Finanzminister getroffen, der wiederum ein Hilfspaket aushandelt mit der Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus und vielen Abgeordneten. Da ist nicht zu übersehen, was das noch nach sich zieht. Könnte.
Sie haben das Thema angeschnitten. Der Präsident hat das Virus immer wieder verharmlost. Jetzt kann er es offensichtlich nicht mehr ignorieren. Wie groß ist denn sein Glaubwürdigkeitsproblem?
Das ist sehr groß. Das ist sehr groß, zumindest, da muss man unterscheiden, wenn es nicht um seine Anhänger geht. Seine Anhänger haben damit überhaupt kein Problem. Die werden immer glauben, dass Trump der einzig Richtige ist in dieser Situation und der einzig gute Präsident. Aber natürlich hat Trump immer ein Geheimnis gemacht um seinen Gesundheitszustand. Das ist das eine. Er hat nie seine Gesundheitsbulletins nach den Untersuchungen veröffentlicht. Man weiß nicht viel, außer dass er Bluthochdruck hat und mit 74 und etwas Übergewicht auch zur Risikogruppe bei Corona gehört. Und das andere ist, er hat halt von Anfang an systematisch die Pandemie, die inzwischen 208 50.000 Menschen in den USA das Leben gekostet hat, heruntergespielt. Er hat sich am Dienstag, wie gesagt, noch lustig gemacht bei der Fernsehdebatte über Joe Biden, der immer die größten Masken trage. Hat sich sowieso immer darüber lustig gemacht, dass Joe Biden aus Sorge vor einer Ansteckung und aus Sorge davor, dass sich seine Anhänger anstecken könnten, große Wahlkampfveranstaltungen bisher vermieden hat. Und all das steht natürlich jetzt im Raum. Ein Präsident, der systematisch gesagt hat, diese Pandemie wird sich von selber in Luft auflösen. Wie wird der jetzt und wie ehrlich wird der jetzt mit seiner eigenen Erkrankung umgehen? Weil es stellen sich natürlich auch Fragen, die auch heute Morgen gestellt werden hier in den USA, nach dem nationalen Risiko. Der Führer der USA ist erkrankt. Niemand weiß wirklich belastbar, wie sehr. Das hat Weiterung.
Sie haben es schon angesprochen, der Präsident war im Wahlkampf immer wieder für seinen Umgang mit der Krise kritisiert worden. Kurz zum Schluss, Frau Siemann, welche Reaktionen kommen denn von Joe Biden oder den Demokraten allgemein?
Joe Biden hat über die Medien nicht vom Weißen Haus erfahren, dass der Präsident erkrankt ist und hat jetzt sich und seine Frau und er haben sich testen lassen. Und als erstes aber hat Joe Biden getweetet, dass er dem Präsidenten seiner Frau eine baldige Gesundung wünscht und für ihn betet. Dasselbe hat auch Nancy Pelosi getan. Und viele Demokraten haben auf der einen Seite gezeigt, dass sie wirklich Anteil nehmen und wünschen, dass es dem Präsidenten bald besser geht, aber gesagt, bitte, das muss jetzt wirklich spätestens jetzt der Moment sein, die Politik zu ändern. Da allerdings sind sich Beobachter nicht sicher, dass das wirklich passieren wird.
Mit Einschätzungen aus Washington unsere Korrespondentin Doris Simon. Von Washington blicken wir auf den Kaukasus, auf die Region Bergkarabach, um genau zu sein. Diese ist seit den 90er Jahren von Armenien besetzt, gehört völkerrechtlich eigentlich zum Nachbarland Aserbaidschan. Der Konflikt lag lange brach. Seit Sonntag eskaliert er immer mehr in schwere Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften. Tilko Gries ist unser Korrespondent in Moskau, damit auch zuständig für den Kaukasus. Herr Gries, Armenien hat nun Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ist ein Ende der Gewalt abzusehen?
Nein, überhaupt nicht. Heute sind die Kämpfe fortgesetzt worden. Armenien meldet Beschuss auf Bergkarabach selber, auf die dortige Hauptstadt dieser selbst ernannten Republik, auf Stepanakert. Was Armenien getan hat, ist zu signalisieren, wir sind bereit zu verhandeln auf Basis der Vereinbarungen von 1994. Das sind keine besonders konkreten Vereinbarungen und es ist insofern auch nichts Neues, denn seit 1994 wird mal mehr und meistens mit weniger Enthusiasmus versucht, diese Verhandlungen fortzuführen und zu einem Ergebnis zu kommen. Und wir alle wissen, dass das bislang nicht passiert ist. Nikol Pashinyan, der Ministerpräsident von Armenien, hat einer kanadischen Zeitung ein langes Interview gegeben und darin auch noch einmal, das ist sozusagen sein letztes Statement jetzt zu dieser Angelegenheit, zur Verhandlungsbereitschaft gesagt und das ein bisschen eingeschränkt, hat gesagt, solange Terroristen aus dem Nahen Osten auf der anderen Seite, auf der Seite Aserbaidschans, kämpften, müssen wir Armenien den Zivilisten in der Region Bergkarabach und drum zu zur Seite stehen.
Herr Gries, wenn wir auf die größere internationale Bühne blicken, dann sehen wir die Schutzmächte zum einen Russland, aber zum anderen auch die Türkei. Die sieht sich als Schutzmacht, unterstützt Aserbaidschan militärisch. Gießt Ankara gerade Öl ins Feuer?
Zumindest unternimmt die Türkei keinen Versuch, das Feuer zu ersticken oder kleiner zu halten. Es stellt sich hinter Aserbaidschan, neben Aserbaidschan oder vor Aserbaidschan, wie auch immer, alle Wortmeldungen von türkischen, auch hochrangigen Politikern, ob Außenminister oder Präsident, laufen darauf hinaus, dass zurzeit in der Rhetorik überhaupt kein Interesse an Verhandlungen besteht oder nur unter einer Bedingung. Wenn Armenien die besetzten Gebiete, die es seit 1994 besetzt, hält, das sind völkerrechtlich aserbaidschanische Gebiete, wenn Armenien diese Gebiete räumen würde. Das ist nicht besonders wahrscheinlich, dass das passiert. Der Türkei wird außerdem noch vorgeworfen von Armenien, aber inzwischen auch von anderen Staaten, Militärberater, Soldaten und Söldner nach Aserbaidschan geschafft zu haben, beziehungsweise nach einem gemeinsamen Militärmanöver gleich dort gelassen zu haben. Das sind allerdings bislang Vorwürfe, für die es öffentlich keine sichtbaren Belege gibt.
Ein Gespräch über diesen Konflikt, ich habe es angeschnitten, ist kaum vorstellbar, ohne über die Rolle Russlands zu sprechen. Was hören Sie denn aus dem Kreml?
Öffentlich wird täglich Besorgnis geäußert und praktisch täglich wird auch, werden beide Seiten dazu aufgerufen, die Kämpfe einzustellen. Es gibt ein Statement aus dem Außenministerium, dem russischen, das auch davon spricht, dass Kämpfer aus dem Nahen Osten in der Region kämpften. Es wird aber nicht spezifiziert, auf welcher Seite sie denn kämpften. Man muss wissen, Russland ist, versteht sich als mehr oder weniger in der Öffentlichkeit als mehr oder weniger neutraler Verhandler, aber auch als Schutzmacht Armeniens, hat seit vielen Jahren dort eine Militärbasis mit einigen tausend Soldaten und übernimmt für Armenien auch die Grenzsicherung nach außen. Wir können davon ausgehen, dass über das militärische Geschehen das russische Verteidigungsministerium oder auch der Kreml verhältnismäßig gut informiert sind. Weshalb tritt der Kreml nicht energischer auf? Da gibt es verschiedene Thesen. Vielleicht reichen die Einflussmöglichkeiten nicht auf beide Konfliktpartner. Variante B, es gibt kein Interesse im Kreml. Oder Variante C, man wartet noch ein bisschen, um die Kriegsparteien sich selbst schwächen zu lassen.
Die Europäische Union, Herr Gries, hat bei ihrem Gipfel heute ein Ende der Gewalt gefordert. Kurz zum Schluss, wie groß sind die Einflussmöglichkeiten der Europäer?
Die sind gering. Frankreich ist beteiligt seit Jahrzehnten an den erfolglosen Verhandlungen. Präsident Macron spricht auch von Söldnern, wirft aber auch Aserbaidschan vor, diesen Krieg am Sonntag angefangen zu haben. Deshalb müssen wir ein Fragezeichen machen daran, ob das die Stellung Frankreichs als Verhandlungsführer stärkt. Und Frankreich ist das bei weitem am stärksten engagierte Land in diesem Konflikt.
Mit Einschätzungen aus Moskau unser Korrespondent Tilko Gries. Der Konflikt war auch Thema auf dem EU-Gipfel in Brüssel, der schon gestern losgegangen war, heute unter anderem Tagesordnungspunkt bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Die Stärkung des EU-Binnenmarkts, um Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern. Außerdem der Stand der Verhandlungen mit Großbritannien nach dem Brexit. Die Einzelheiten fasst unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter zusammen.
Und schon wieder wurde es für die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen eine kurze Nacht. Denn zuvor hatten sie sich 10 Stunden lang vor allem mit der Frage beschäftigt, wie hart sie im Erdgasstreit gegenüber der Türkei auftreten wollen, nachdem Zypern mit Unterstützung von Frankreich und Österreich auf Sanktionen pochte und selbst Sanktionen gegen Belarus blockierte. Am Ende fand sich eine Formel, mit der beide Lager leben können, auch diejenigen, die die Türkei etwa als Partner in der Migrationspolitik nicht verprellen wollen.
Uns ist hier auf der einen Seite gelungen, deutlich zu machen, dass die berechtigten Anliegen von Griechenland und Zypern von uns als Mitgliedstaaten natürlich getragen werden, dass wir aber eine strukturelle, gute Beziehung mit der Türkei wollen,
sagte Kanzlerin Merkel. Konkret bedeutet das, die EU-Mitgliedsländer wollen gegenüber Ankara die Tür einen Spalt weit offen halten. Sie wollen die Türkei dazu ermuntern, einen wie mit Griechenland eingeschlagenen Weg der Entspannung auch mit Zypern zu gehen. Im Gegenzug zeigen sich die EU-Staaten bereit, über Handelserleichterungen und die Ausweitung der Zollunion zu sprechen, was bereits 2016 ins Auge gefasst wurde. Gleichzeitig bekennen sie sich dazu, alle zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, sollte die Türkei einseitig aggressiv gegen Zypern vorgehen. Das heißt, die Option von Sanktionen bleibt auf dem Tisch. Beim Treffen im Dezember wird das Thema spätestens nochmal zur Wiedervorlage gebracht. Der Kompromiss ebnete dann den Weg für die schon heutige Umsetzung einer Sanktionsliste mit 40 Personen, die im Zusammenhang mit Gewalt und Wahlmanipulation in Belarus stehen. Nicht auf der Liste, zumindest noch nicht, Präsident Lukaschenko. Mit großer Genugtuung kann ich sagen, dass der Rat den von uns vorgeschlagenen Wirtschaftsplan für ein demokratisches Belarus gebilligt hat. Freute sich Polens Premier Mateusz Morawiecki. Gemeint ist, dass die Staats- und Regierungschefs die Kommission nun auffordern, Formen der wirtschaftlichen Unterstützung für einen demokratischen Wandel in Belarus auszuarbeiten. An Tag 2 dominierten weniger kontroverse Themen den Gipfel, dafür eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Themen. Eine Reihe von Ländern hatte angestoßen, den Umgang mit der Corona-Krise auf europäischer Ebene anzusprechen, darunter Österreich.
All die Bereiche, wo man sich koordinieren kann, die müssen besprochen werden. Beginnt bei der Impfung, wo es am besten läuft, und das endet bei den Reisewarnungen und Reiseregeln, wo es am schlechtesten läuft,
sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. In ihrer Erklärung versprechen die Staats- und Regierungschefs, das Thema regelmäßig wieder aufzugreifen, und sie ermuntern die EU-Kommission, ihre Bemühungen um einen Impfstoff fortzusetzen. Zudem debattierten die EU-Spitzen darüber, wie Europa digital souveräner werden, sich also im Wettbewerb mit den USA und China behaupten kann. Vorgesehen sind eigene Standards, europäische Industriedaten sollen besser ausgetauscht, europäische Clouds geschaffen werden. Den Aufholprozess im Digitalen wollen sich die Staats- und Regierungschefs auch was kosten lassen. Mindestens 20% des geplanten Corona-Wiederaufbauprogramms sollen dafür reserviert werden. Schon in 2 Wochen sehen sich die EU-Staats- und Regierungschefs wieder. Dann könnte es unter anderem um eine gemeinsame Reaktion gegenüber Russland auf die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny gehen. Allen voran dürfte der Fokus aber auf die entscheidende Phase in den schwierigen Verhandlungen um das Brexit-Nachfolgeabkommen liegen. Irland und die EU-Kommission hatten heute dazu ihre Sichtweise dargelegt, aber wir haben die Debatte heute nicht eröffnet, denn wie Sie wissen, werden wir uns beim Oktobertreffen substanzieller damit auseinandersetzen, kündigt der EU-Ratspräsident Charles Michel an.
Paul Vorreiter berichtete. Schon gestern hatte der EU-Sondergipfel nach wochenlanger Blockade den Weg für Sanktionen gegen Belarus freigemacht. Die Regierung in Minsk reagiert prompt, Marta Wilczynski.
Als zynisch und herzlos bezeichnete das belarussische Außenministerium die Entscheidung aus Brüssel. Die EU, so heißt es in einem ausführlichen Statement, sei in einem konstruierten, illusorischen Bild gefangen, das die legitime Regierung ausnahmslos als böse darstelle. Mit Blick auf die Visasanktionen, die von Seiten der EU gegen eine Reihe belarussischer Beamter beschlossen wurden, führt die belarussische Seite ab heute eine Gegensanktionsliste ein. Das heißt, dass Belarus nun seinerseits bestimmten Personen die Einreise verweigert. Die Namensliste werde aber, gemäß der geltenden diplomatischen Praxis, nicht veröffentlicht, heißt es in der Stellungnahme. Auch der Kreml reagierte auf die Beschlüsse aus Brüssel. Es sei ein positives Zeichen, so Sprecher Peskow, dass Lukaschenko nicht auf der Liste stehe. Generell würde man in Moskau Sanktionen sehr negativ bewerten. Sie seien eher ein Zeichen der Schwäche als der Stärke. Einen Staatschef mit auf eine solche Liste zu setzen, würde alle Kontakte zu dem jeweiligen Staat abbrechen, mahnte der Kreml-Sprecher abschließend. Alexander Lukaschenko selbst hatte zuvor immer wieder erklärt, dass Sanktionen ihm nichts anhaben könnten, bezeichnete die Maßnahmen allerdings als feindselige Einmischung von außen. Erst 2016 hatte die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Belarus aufgehoben. Damals hatte Lukaschenko einige politische Gefangene freigelassen und die EU dies als Zeichen für eine positive Entwicklung gewertet.
Marta Wilczynski. Viele Tote hat es in den vergangenen Jahren in Frankreich nach islamistischen Terroranschlägen gegeben. Viele der Täter stammten selbst aus Frankreich. Nun will man in der Regierung in Paris verstärkt gegen Radikalisierung vorgehen. Präsident Emmanuel Macron, der sich auf dem EU-Gipfel heute von Angela Merkel vertreten ließ, hat sich unweit von Paris nun selbst dazu geäußert. Anfang Dezember, so der Staatschef, solle das Gesetz, das dazu passe, im Kabinett besprochen werden. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König berichtet.
Es dürfte das bedeutendste Projekt seiner restlichen Amtszeit werden. Staatspräsident Emmanuel Macron sagt den Separatismen in Frankreich den Kampf an. Dieser Plural ist ihm wichtig. Das Gesetz soll nicht als antimuslimisch verstanden werden. Gleichwohl steht der radikale Islam im Mittelpunkt des Vorhabens, stellt er doch in diesem Bereich das größte Problem Frankreichs dar.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste.
Wogegen wir uns wehren müssen, das ist der islamistische Separatismus. Er ist mit den Werten der Republik nicht vereinbar. Er hat Gegengesellschaften errichtet, Kinder werden nicht mehr zur Schule geschickt, in Sport- und Kulturvereinen werden Kinder und Jugendliche indoktriniert, wird die Gleichheit von Mann und Frau verneint und damit die Würde des Menschen.
La négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine.
In ganzen Stadtvierteln Frankreichs, so Macron, würden inzwischen islamistische Grundsätze über die Gesetze der Republik gestellt. Die Republik habe an Terrain verloren, das müsse man zurückerobern. Der Radikalisierung und damit auch dem islamistischen Terror müsse der Nährboden entzogen werden. Das wirksamste Mittel dazu sei die Schule. Die Praxis mancher muslimischer Eltern, ihre Kinder nicht oder erst sehr spät in eine öffentliche Schule zu schicken, sei nicht hinnehmbar.
Aujourd'hui, plus de 50.000 enfants suivent l'instruction à domicile.
Heute werden über 50.000 Kinder in Frankreich zu Hause unterrichtet. Die Zahl steigt jedes Jahr. Jede Woche werden neue Fälle von Kindern bekannt, die außerhalb jedes Schulsystems aufwachsen. Jeden Monat werden von den Präfekturen Einrichtungen geschlossen, die als Schulen nie zugelassen wurden, illegale Schulen geführt von religiösen Extremisten. Ab Sommer 2021 soll der Unterricht in den öffentlichen Schulen Frankreichs für alle Kinder ab 3 Jahren zur Pflicht werden. Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer mancher Schüler, zum Beispiel Arabisch, soll es nicht mehr geben. Religiöse Einrichtungen sollen stärker kontrolliert, gegebenenfalls auch schneller geschlossen werden. Sie müssen ihre Gelder offenlegen und für ihre Arbeit eine staatliche Zulassung erhalten. Damit soll vor allem die Finanzierung islamischer Einrichtungen aus dem Ausland unterbunden werden. Die Imam-Ausbildung in Frankreich wird verstärkt. Gleichzeitig sprach Emmanuel Macron heikle Punkte der französischen Geschichte an. Die Kolonialvergangenheit habe man jahrzehntelang verdrängt. Die Traumata, die Tabus, die sie hinterlassen habe, seien kaum aufgearbeitet worden. Zudem seien viele Einwanderer und ihre Familien von vornherein in Ghettos untergebracht worden, ohne wirkliche Chance in der Französischen Republik erfolgreich sein zu können. Entsprechend soll nun mit dem Gesetzentwurf auch ein umfangreiches Programm für den sozialen Wohnungsbau einhergehen. Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes werden zu absoluter Neutralität verpflichtet. Ausdrücklich erwähnte Macron jene Busfahrer städtischer Verkehrsbetriebe, die sich in letzter Zeit mehrfach geweigert hatten, verschleierte Frauen zu transportieren. Derlei dürfe es nicht mehr geben. Die Reaktionen auf Macrons Rede fielen zurückhaltend aus. Gelobt wurde die Eindeutigkeit des Gesetzesvorhabens. Ob es auch umsetzbar, ob es auch juristisch machbar sei, dazu gibt es erhebliche Zweifel. Manchem aus der rechtsbürgerlichen Opposition geht das Gesetzesvorhaben nicht weit genug. Die Religionsverbände haben sich noch nicht geäußert.
Jürgen König berichtete. Bis tief in die Nacht wurde Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU im Mautuntersuchungsausschuss vernommen. Bis in den frühen Morgen tagte der Ausschuss. Das Ergebnis, es steht Aussage gegen Aussage. Scheuer und Manager der einstigen Betreiberfirmen widersprachen sich in zentralen Darstellungen. Katharina Hamburger.
Für die Parteifreunde von Andreas Scheuer ist nach der mehr als 17 Stunden dauernden Mautuntersuchungsausschusssitzung klar. Für den Minister, aber auch für die CSU, ist diese gut gelaufen.
Wir sind zufrieden. Und wenn mich heute oder gestern Vormittag jemand gefragt hat, ist Minister Scheuer, kommt er und bleibt er Minister? Ja, er war da, er ist Minister und er bleibt Minister.
Sagt der Christsoziale Ulrich Lange. Die Opposition sieht das, wenig überraschend, anders.
Der Minister ist heute in schweres Fahrwasser geraten. 3 Zeugen haben ihn mit ihren Aussagen schwer belastet. Er hat sich nicht verteidigen können, weil er an den entscheidenden Stellen Erinnerungs- und Wissenslücken hat.
So der grüne Stefan Kühn heute Morgen nach der Sitzung. Eine der zentralen Fragen für die Opposition. Hat Verkehrsminister Scheuer das Parlament belogen, indem er im Bundestag gesagt hat, es habe kein Angebot der Betreiber der Maut gegeben, mit dem Vertragsabschluss noch zu warten, bis der EuGH über die Klage gegen die deutsche Pkw-Maut entschieden hat. Nun waren gestern vor Scheuer unter anderem 3 Zeugen geladen, die nun genau dazu Stellung nehmen sollten. Die Manager der Betreiberfirmen Volker Schnäble von Autoticket, Klaus-Peter Schulenberg von Eventim und der Österreicher Georg Kapsch von Kapsch Trafficcom. Vor der Ausschusssitzung war bereits ein Gedächtnisprotokoll eines Treffens der Betreiber mit Scheuer aufgetaucht, in dem der Aussage des Ministers widersprochen wird. Allerdings war dieses von einer Person angefertigt worden, die nicht selbst bei dem Gespräch, das nicht protokolliert worden ist, dabei war. Nun sollten also die geladenen Manager der Firmen, die sich mit dem Minister getroffen haben, gefragt werden, ob sie Scheuer dieses Angebot unterbreitet hätten, noch zu warten. Deren Aussage? Ja, das hätten sie. War das also der Beweis, dass Scheuer gelogen hat? Das lässt sich auch nach dieser Sitzung nicht eindeutig feststellen. Denn Scheuer sagte in seiner Befragung, nach seiner Erinnerung habe es kein Angebot gegeben, die Unterzeichnung des Vertrags zu verschieben. Ähnlich äußerte sich Gerhard Schulz, heute bei Toll Collect und davor Staatssekretär im Verkehrsministerium. Am Ende des Tages steht nun also Aussage gegen Aussage. Die Opposition jedoch ist überzeugt,
dass die Betreiber in diesem Punkt ja glaubwürdig sind. Es gab dieses Angebot,
sagt Oliver Luksic von der FDP heute Morgen im Deutschlandfunk. Der Liberale geht außerdem davon aus, dass Scheuer die Betreiber aufgefordert habe, die Unwahrheit zu sagen. Scheuer reagierte darauf bei Twitter und schrieb wörtlich, Oliver Luksic lügt. Das ist die Wahrheit. Die SPD wiederum ist einerseits zurückhaltend in ihrem Urteil über Scheuers Aussage.
Es gibt für mich keinen Hinweis, dass dort die Unwahrheit gesagt wurde. Insofern muss ich das so hinnehmen, wie es gesagt wurde.
So die Sozialdemokratin Kirsten Lühmann. Andererseits meint der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, auch, es gehe um sehr ernste Vorwürfe gegen den Minister und hohen Schaden für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die SPD werde weiter darauf dringen, dass Vorwürfe aufgeklärt werden. Und Klingbeil formuliert eine indirekte Rücktrittsforderung an den Verkehrsminister. Jede Partei entscheide, wer für sie als Minister im Kabinett sitze. CSU-Chef Markus Söder könne sich nicht länger wegducken. Nach vielen Stunden Ausschusssitzung bleiben also viele Fragen zum gescheiterten CSU-Projekt Pkw-Maut offen. Und neue sind hinzugekommen. Die Opposition will nun demnächst eine Gegenüberstellung von den Managern der Betreiberfirmen und Scheuer und zudem weitere Zeugen hören.
Katharina Hamberger berichtete. Wir bleiben in Berlin. Emotionale Reden, wenig Zwischenrufe, viel Applaus auch vom politischen Gegner. Die Aussprache zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit war keine Bundestagsdebatte wie jede andere. Kurz vor dem eigentlichen Feiertag morgen hat der Bundestag auch über die Lehren aus der Wiedervereinigung vor 30 Jahren diskutiert. Johannes Kuhn.
Der Blick zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit geht erst einmal zurück, um so die Gegenwart erklären zu können. Es gehe weiterhin um Anerkennung, stellt Sachsens grüne Justizministerin Katja Mayer fest. Doch Anerkennung sei inzwischen ein fast schon toxisches Wort.
Manch einer im Osten fordert sie seit Jahrzehnten ein. Und das, was er daraufhin bekommt, wirkt manchmal wie ein Westpaket zu DDR-Zeiten. Ja, es sind viele gute Sachen drin, aber das wirkliche Leben, das bleibt davon gefühlt unberührt.
30 Jahre Wiedervereinigung, das heißt auch eine Aufarbeitung der 90er Jahre. Und so zeigt sich der Unionsfraktionsvorsitzende und Westfale Ralf Brinkhaus selbstkritisch, als er die Umbrüche im Osten skizziert.
Nach dem 3. Oktober 1990 fing der Alltag an. Und der Alltag, das habe ich erst spät kapiert als jemand aus dem Westen, der war geprägt von Mühen, von Zweifeln, von Rückschlägen. Von vielen, vielen Problemen, ob das nun Arbeitslosigkeit oder auch einfach der Verlust der eigenen Biografie oder Legitimation der Identitäten war. Und ich möchte mich ausdrücklich dafür entschuldigen, dass wir das im Westen vielleicht zu lange nicht gesehen haben.
Aufarbeitung der Nachwendezeit, das heißt für die Linke bekanntermaßen eine Aufarbeitung der Privatisierungen. Linke Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Die Treuhand war der Kardinalfehler der deutschen Einheit, meine Damen und Herren. Und wir brauchen hier nicht, weil damit Betriebe wiederkommen, wir brauchen hier dringend eine Aufarbeitung.
Die Lohnlücke zwischen Ost und West liegt im Schnitt noch bei 16%. Die Wirtschaftskraft liegt noch gut 20% auseinander. Doch es geht um mehr als materielle Angleichung. Laut einer neuen Deutschland-Trend-Umfrage sagen 3/4 der Ostdeutschen, dass der soziale Zusammenhalt in der DDR größer gewesen sei. 42% der Westdeutschen stimmen zu. Der sächsische AfD-Fraktionsvize Tino Chrupalla greift das Motiv auf.
Die DDR, sie war auch Zusammenhalt und Gemeinschaft in Stadt und Land, im Privaten wie im Betrieb.
Insgesamt sei die Einheit ein Glücksfall, der von den DDR-Bürgern erkämpft worden sei, so der überparteiliche Konsens. Wir sind ein Land und das ist geglückt, sagt SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Der Kanzlerkandidat spannt den Bogen von 1990 bis in die 2020er. Ein wiedervereinigtes Deutschland mitten in Europa habe damals auch Ängste ausgelöst, doch nun könne die Bundesrepublik in Brexit-Zeiten ein friedliches Europa zusammenhalten.
Wenn es uns gelingt, dass wir als Deutsche dafür sorgen, dass die Union in Europa gelingt, dann leisten wir den Beitrag, auf den viele gesetzt haben, als sie vor 30 Jahren gesagt haben, das soll klappen mit der deutschen Einheit und das unterstützt haben.
Und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner blickt sogar auf das Jahr 2050 voraus und fordert die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland.
Schaffen wir also Freiheitszonen, in denen wir die Möglichkeit geben, mit niedrigeren Steuersätzen zu arbeiten, in denen Neugründungen auf bestimmte Zeit von bürokratischen Vorgaben ausgenommen werden. Das machen wir also Ostdeutschland in den nächsten 3 Jahrzehnten zu einem Chancenland.
Die offiziellen Feierlichkeiten zur deutschen Einheit finden am morgigen Samstag in Potsdam statt.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. Zum Schluss der Sendung noch ein kurzer Blick nach Spanien. Die Hauptstadt Madrid wird abgeriegelt. Ab 22 Uhr dürfen die Madrider nur noch ihre Stadt verlassen, wenn sie einen triftigen Grund dafür haben. Die Regierung will damit die Verbreitung des Coronavirus eindämmen. Marc Dugge.
Die neuen Einschränkungen treffen neben Madrid auch 9 Vororte. Ihre Einwohner dürfen nur noch in Ausnahmefällen ihre Gemeinden verlassen, etwa aus Arbeitsgründen. Ausflüge, Urlaubsreisen oder Freunde in anderen Städten besuchen, das geht vorerst nicht mehr. In den betroffenen Ortschaften müssen Bars und Restaurants ab 23 Uhr schließen. Bei der Zahl der Besucher gelten strikte Obergrenzen. Auch Geschäfte dürfen nur noch die Hälfte an Kunden empfangen. An privaten Treffen dürfen maximal 6 Personen teilnehmen. Die spanische Regierung hatte die Einschränkungen durchgesetzt, gegen den Widerstand der Madrider Regionalregierung. Die hält die Maßnahmen für überzogen und gleichzeitig wirkungslos. Der Madrider Justizminister López erwartet für die Stadt ein großes Chaos. Er hat die Bevölkerung dafür bereits um Entschuldigung gebeten. In Madrid ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen immer weiter gestiegen. Sie liegt aktuell bei 287 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen.
Aus Madrid, Marc Dugge. Damit enden die Informationen am Abend für heute. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 6:55 unsere Kommentarsendung. Themen heute: Donald Trump hat Corona. Und jetzt? Und Andreas Scheuer unter Druck. Am Mikrofon war für Sie Daniel Heinrich.